Reichsautobahn. Die Reichsautobahnen waren ein Netz von Schnellstraßen des Deutschen Reiches. Planung und Bau begannen in der Weimarer Republik, wurden ab 1933 unter den Nationalsozialisten stark beschleunigt und als Mittel gegen die Massenarbeitslosigkeit der Jahre 1930 und 1931 propagiert. Die nationalsozialistische Propaganda versprach zudem bessere Mobilität für die Volksgemeinschaft. Die Reichsautobahnen legten einen Grundstein für das spätere Bundesautobahnnetz und beeinflussten auch die Netze in Österreich, der Deutschen Demokratischen Republik und Teilen Polens. Weimarer Republik. Die Geschichte der Autobahn beginnt mit zwei frühen Schnellstraßen. Die erste war die Automobilverkehrs- und Übungsstraße in Berlin. Baubeginn war 1913, nach Unterbrechung durch den Ersten Weltkrieg wurde sie ab 1921 öffentlich genutzt, vor allem als Renn- und Teststrecke. Heute ist sie Teil der Bundesautobahn 115. Die zweite Pionierstrecke war die Landstraße 185 zwischen Köln und Bonn. Sie war rund 20 Kilometer lang, wurde 1928 begonnen und 1932 eröffnet. Sie besaß alle Merkmale späterer Autobahnen und gehört heute zur Bundesautobahn 555. Der Begriff Autobahn tauchte umgangssprachlich schon 1908 auf. Später wurde er für Projekte wie die Berliner Teststrecke 1922 und die Kölner Autobahn ab 1924 verwendet. Der Ingenieur Robert Otzen prägte den Fachbegriff, leitete den Verein zur Vorbereitung der Autostraße Hansestädte-Frankfurt-Basel und gab ab 1928 die Zeitschrift Die Autobahn heraus. Die erste eigens als Autobahn geplante Straße entstand von 1929 bis 1932 zwischen Köln und Bonn. Sie war 18 Kilometer lang, vierspurig ohne Mittelstreifen und nur für Kraftwagen zugelassen. Eine Maut finanzierte das Projekt, das auf Kritik stieß und keine überregionalen Anschlüsse hatte. Verantwortlich war die Rheinische Provinzialverwaltung unter Johannes Horion, unterstützt von Konrad Adenauer und Franz Wilhelm Lürken. Die Weltwirtschaftskrise erschwerte weitere Baupläne. Der Reichstag blockierte die Finanzierung ab 1930. Mitglieder des Vereins Hansestädte Frankfurt-Basel suchten weiter nach Mitteln und regten bei Adolf Hitler ein landesweites Netz an. Zwischen 1931 und 1933 entstand die Umgehungsstrecke bei Opladen als Teil der Autobahn Köln-Düsseldorf. Sie wurde am 27. September 1933 eröffnet. Die Regierung stufte Köln-Bonn zur Landstraße herab, um Frankfurt-Heidelberg als erste Reichsautobahn zu präsentieren. Erst 1959 erhielt Köln-Bonn wieder den Autobahnstatus. Frühe Planungen umfassten unter anderem die Strecken Köln-Düsseldorf, Aachen-Köln, Mannheim-Heidelberg, München-Leipzig-Berlin und Hansestädte-Frankfurt-Basel. Diese Projekte bildeten den Grundstein für das heutige Autobahnnetz. NS-Staat. Viele Schriften des Nationalsozialismus verherrlichten die ab 1933 gebauten Autobahnen und stilisierten Adolf Hitler zum alleinigen Schöpfer, obwohl es bereits Vorbilder wie die AWOS in Berlin seit 1921 und Italiens Autostrada seit 1924 gab. Am 27. Juni 1933 gründete die Reichsregierung das Unternehmen Reichsautobahnen unter Fritz Todt, der die Trassen bestimmte und die Detailplanung leitete. Die Reichsautobahnen waren eine Tochter der Deutschen Reichsbahngesellschaft. Schon früh berücksichtigte man Natur- und Tierschutz. Ab 1933 schlugen Imker Bienenweiden vor, Zoologen forderten Vogelschutz, ab 1937 standen Wildwarntafeln. Alwin Seifert wurde Reichslandschaftsanwalt, unterstützt von Reinhold Tüxen für die Vegetationskartierung. Durchschnittlich 200 Meter neben den Fahrbahnen standen unter Landschaftsschutz. Am 23. September 1933 erfolgte der erste Spatenstich bei Frankfurt am Main. Bis Oktober 1934 waren rund 1500 Kilometer im Bau, etwa 1200 weitere Kilometer freigegeben. Am 19. Mai 1935 ging die Teilstrecke Frankfurt-Darmstadt in Betrieb. Das Netz wuchs nur zwischen 1936 und 1938 um etwa 1000 Kilometer jährlich. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs waren rund 3300 Kilometer fertig. Ab 1940 arbeiteten auch Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter am Ausbau, der ab 1941 fast vollständig zum Erliegen kam. Gegen Kriegsende dienten einige Abschnitte als Flugplätze oder Abstellflächen. 1949 gingen die im Westen verbliebenen Reichsautobahnen durch Artikel 90 des Grundgesetzes in das Eigentum der Bundesrepublik Deutschland über. Raab-Finanzierung in der NS-Zeit. Hitler kündigte das Großprojekt 1933 an, ohne gesicherte Finanzierung. Er weitete den Plan auch nach der Eingliederung Österreichs und des Sudetenlandes aus, obwohl Mittel fehlten. Die Deutsche Reichsbahn übernahm die Leitung, stellte ein Grundkapital von 50 Millionen Reichsmark und zahlte über 3 Milliarden Reichsmark ein. Weitere Mittel kamen über ein Wechselkreditsystem der Reichsautobahnenbedarfsgesellschaft, das Kapitalstärke vortäuschte und bis 1936 rund 600 Millionen Reichsmark einbrachte. Die Reichsbank unter Hjalmar Schacht beendete das Verfahren 1936 wegen seiner Risiken. Ab 1935 finanzierte die Reichsanstalt für Arbeitslosenvermittlung und Arbeitslosenversicherung einen Großteil der Baukosten. Sie steuerte bis zum Baustopp fast 3/4 der Zuschüsse bei, was rund 60% des Investitionsvolumens entsprach. Beiträge zur Arbeitslosenversicherung wurden so zweckentfremdet. Trotz hoher Zuschüsse reichte das Geld nicht. Steuererhöhungen auf Güterverkehr, Mineralöl und Benzin sollten zusätzliche Einnahmen bringen. 1936 kostete ein Liter Benzin etwa die Hälfte eines Facharbeiterstundenlohns. Am 18. September 1944 löste Albert Speer das Unternehmen Reichsautobahnen auf und überführte es in die Reichsverwaltung. Bis März 1945 wuchs der Schuldenberg auf über 4 Milliarden Reichsmark an. Der verlorene Krieg machte eine Rückzahlung hinfällig. Mythen und Motive. Die Propaganda nannte die Reichsautobahnen oft Straßen des Führers und nutzte sie für öffentliche Inszenierungen wie Grundsteinlegungen und Eröffnungen. Diese Staatsakte wiederholten Schlagworte und passten die Botschaften an wechselnde Ziele an. Im Herbst 1934 und Frühjahr 1935 präsentierte man den Bau als arbeitsmarktpolitische Maßnahme. Bald danach betonte man das Friedenswerk, um trotz heimlicher Aufrüstung ein harmloses Bild zu zeichnen. Die Olympischen Spiele 1936 dienten dazu, Deutschland modern und weltoffen zu zeigen. Die Autobahnen galten als Symbol einer angeblichen Massenmotorisierung und modernster Straßenbaukunst. Anschließend wandelte sich das Leitmotiv von Friedenswerk zur friedliebenden militärischen Stärke und betonte die Reichseinheit. Autobahnen zur Arbeitsbeschaffung. Der Mythos der Arbeitsbeschaffung begann in den 20er Jahren mit dem Bau der kreuzungsfreien Kraftwagenstraße Köln-Bonn unter Konrad Adenauer. Heute ist sie Teil der Bundesautobahn 555. Sie galt als Notstandsarbeit, finanziert zur Hälfte vom Staat, mit rund 5.540 Beschäftigten, die ohne Bagger arbeiten mussten. Die nationalsozialistische Propaganda stellte den Autobahnbau später als zentrales Mittel gegen Arbeitslosigkeit dar und verband ihn mit dem Kraft-durch-Freude-Wagen und dem Versprechen der Massenmotorisierung. Tatsächlich stammte ein Teil der Löhne aus der Arbeitslosenfürsorge. 1935 machten die Autobahnausgaben nur 4% der Staatsinvestitionen aus, während die Rüstung rund 24% beanspruchte. Die Beschäftigung erreichte 1936 mit etwa 130.000 Arbeitern ihren Höhepunkt und hatte nur geringen Einfluss auf die Arbeitslosigkeit. Die wirtschaftliche Erholung hatte bereits 1932 begonnen. Zwischen 1933 und 1939 blieb das Lohnniveau unter dem von 1929. Maßnahmen wie die Reinhardt-Programme, Einschränkung weiblicher Berufstätigkeit, Wiedereinführung der Wehrpflicht und die kreditfinanzierte Aufrüstung ab 1935 trugen zusätzlich zur Beschäftigung bei. Hjalmar Schacht setzte auf schuldenfinanzierte Ausgaben wie Ehestandsdarlehen und Arbeitsschatzanweisungen, die zur Erholung beitrugen. Der Reichsarbeitsdienst spielte beim Autobahnbau nur eine geringe Rolle und erbrachte meist weniger als 50% der Produktivität privater Firmen. Wolf Oschlies betont, dass solche Arbeitsdienste vor allem der sozialen Integration und Propaganda dienten, wirtschaftlich aber wenig effizient waren. Die RAB zur Kriegsvorbereitung und Kriegsführung. Ob der Bau der Reichsautobahnen vor allem der Kriegsvorbereitung diente, ist umstritten. Die nationalsozialistische Führung stellte das Projekt öffentlich als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme dar. Doch bereits die sogenannte Braune Denkschrift von 1932 legte militärische Ziele fest. Rasche Truppenbewegungen, Aufmarschwege und Entlastung der Eisenbahn. Die Wehrmacht war in allen Planungsphasen eingebunden und bestimmte ab 1937 auch die Reihenfolge der Bauabschnitte. Vorrang erhielten strategisch wichtige Verbindungen wie Berlin nach Posen oder Königsberg. Planungen liefen ab 1934 heimlich auch in Nachbarländern. Vor Angriffen auf Polen und die Tschechoslowakei wurden wichtige Abschnitte beschleunigt fertiggestellt. Kritiker einer militärischen Deutung verweisen auf die für schwere Transporte begrenzte Tragfähigkeit und starke Steigungen. Befürworter betonen die im Vergleich robusteren Betonplatten und akzeptable Steigungswerte für damalige Militärfahrzeuge. General Heinz Guderian lobte 1940 die Reichsautobahnen für schnelle Truppenbewegungen. Sie wurden beim Rheinlandaufmarsch 1936 und beim Polenfeldzug genutzt. Unbestritten ist, dass ihre strategische Bedeutung abnahm, je weiter die Front vorrückte. Der Autobahnbau, andere Straßenprojekte und die Aufhebung der Kraftfahrzeugsteuer ab dem 10. April 1933 förderten die Motorisierung, auch mit Blick auf die rasche Mobilmachung ziviler Fahrzeuge für die Wehrmacht. Situation der Bauarbeiter. Adolf Hitler verband das Projekt Reichsautobahn ab Anfang 1934 mit einer Arbeitsoffensive. Arbeitsämter schickten vor allem ungelernte Arbeitslose auf die Baustellen, bevorzugt Parteimitglieder. Menschen aus der Landwirtschaft blieben meist außen vor. Die Propaganda versprach Beschäftigung für langzeitarbeitslose Familienväter. In den ersten Jahren wurde fast ohne moderne Maschinen gearbeitet. Feldbahnen transportierten Material, Erdaushub erledigten Männer mit Schaufeln und Spaten. Die Arbeit war hart, die Unfallzahlen hoch, statistisch ein tödlicher Unfall auf etwa 6 Kilometer Strecke. Verletzungen wie die sogenannte Schipperkrankheit waren häufig. Wer ausfiel, riskierte Sperren von Unterstützungsleistungen. Das Amt Schönheit der Arbeit plante Musterbaracken. Das erste Lager eröffnete am 16. Dezember 1934. Dennoch blieben Unterkünfte und Verpflegung oft schlecht. Viele schliefen in Stallungen, Hallen oder Zelten und mussten weite Wege zur Baustelle zurücklegen. Die Löhne lagen oft kaum über der Arbeitslosenunterstützung und in schwachen Regionen deutlich unter städtischen Tarifen. Das Projekt bekam den Spitznamen Hunger- und Elendsbahn. Ab Herbst 1934 galten die Baustellen nicht mehr als attraktiv. In den Lagern wuchsen Unmut, Streit und Alkoholkonsum. Es kursierten spöttische Parolen gegen das Regime. Streiks beim NS-Vorzeigeprojekt. Ab März 1935 warnte das Zentralbüro der Reichsautobahn vor kommunistischen Umtrieben in den Lagern. Bereits im Vorjahr hatte es erste Arbeitsniederlegungen gegeben. Besonders eskalierte die Lage am 12. Oktober 1934 beim Bauabschnitt Gühum zwischen Hamburg und Bremen. 380 Arbeiter traten in den Ausstand, einer der größten Streiks im nationalsozialistischen Deutschland. Die Ursachen waren schlechte Unterkünfte, mangelhafte Verpflegung und niedrige Löhne. Unter massivem Druck mit Androhung von Konzentrationslagertransporten gaben 239 nach, 141 verweigerten die Arbeit und wurden von der Gestapo verhört. 7 blieben in Haft. Auch andernorts kam es zu Protesten, etwa im Lager Bursinsee, bei Göttingen, in Biengarten, bei Münchberg oder in Württemberg. Häufig drohte die Lagerleitung mit Konzentrationslagerhaft. Die sozialdemokratische und kommunistische Arbeiterbewegung konnte die Proteste nicht organisieren, da der nationalsozialistische Staat ihre Strukturen zerschlagen hatte. Streikvorsorgemaßnahmen. Der Ärger der Arbeiter beim Autobahnbau war bekannt. Fritz Todt erkannte die schlechten Bedingungen auf Inspektionsreisen und schirmte Baustellen und Lager stärker ab. Besuche waren nur mit Genehmigung erlaubt. Die Arbeitsämter sollten nur politisch verlässliche oder SA-Mitglieder schicken. Weil Stellen für SA-Männer unattraktiv waren, versprach Todt bessere Unterkünfte und Verpflegung. Freizeitangebote der Organisation Kraft durch Freude sollten die Stimmung heben. Tonfilme, Musik, Wanderbühnen, fahrende Bibliotheken und die Zeitschrift Die Straße schufen ein propagandistisches Bild, das die schlechten Verhältnisse verdecken sollte. Das Gesetz über die Unterkunft bei Bauten vom 13. Dezember 1934 verpflichtete Firmen zu besseren Schlaf-, Aufenthalts- und Waschräumen. Dennoch änderte sich der Alltag kaum. Ab 1936 führten Arbeitskräftemangel und Marktkräfte zu etwas höheren Löhnen. Mehr Maschinen verringerten die körperliche Belastung geringfügig. Politischer Widerstand. Vereinzelte Gruppen leisteten Widerstand gegen das Autobahnprojekt. Besonders bekannt wurde Ludwig Gehm aus Frankfurt, Mitglied des Internationalen Sozialistischen Kampfbunds. Am 19. Mai 1935, vor der Eröffnung des Teilstücks Frankfurt-Darmstadt, malten er und Mitstreiter Parolen wie »Hitler gleich Krieg« auf Fahrbahn und Brücken und machten Lautsprecheranlagen unbrauchbar. Die Nationalsozialisten versuchten, die Schriftzüge zu verbergen, doch Regen und Verkehr legten sie wieder frei. Der Propagandafilm musste gekürzt werden. Der Reinhardt-Brief berichtete, die Parolen seien mit Spezialchemikalien aufgetragen und erst bei Tageslicht sichtbar geworden. Gehm erinnerte sich später, die Aktion habe zeigen sollen, dass es noch Widerstand gab. Anschlussstellen. Zu Beginn entstanden die Anschlussstellen, damals Autobahnhöfe genannt, in Abständen von etwa 15 bis 20 Kilometern, um Städte und wichtige Orte anzubinden. Es gab drei Klassen. Anschlussstellen erster und zweiter Klasse hatten spiegelbildliche Rampen mit rund 100 Meter langen Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen, Zubringerstraßen über oder unter Brücken und oft Haltebuchten, Tankstellen oder Rastplätze. Der Unterschied lag in Kurvenradien und Rampenneigung. Anschlussstellen dritter Klasse, oft Baurampen genannt, führten ohne Beschleunigungs- oder Verzögerungsstreifen direkt auf die Autobahn und dienten meist wenig frequentierten Orten oder dem Materialtransport während der Bauzeit. Besonders wichtige Anschlüsse wurden als Autobahnkreuze geplant. Bei Chemnitz Süd entstand statt eines teuren Verteilerkreisels schließlich ein noch heute bestehendes Kleeblatt. Überbleibsel. Ab 1944 griffen alliierte Bomber gezielt Bauwerke der Reichsautobahn an. Die Rheinbrücke Köln-Rodenkirchen stürzte am 28. Januar 1945 ein. Ende März befahl Hitler die Zerstörung aller Verkehrsinfrastruktur beim Rückzug. Viele Brücken wurden gesprengt. Trotz Schäden überstand der Großteil des Netzes den Krieg und bildete eine Grundlage für den Wiederaufbau in der Bundesrepublik und für Österreichs Autobahnsystem. Ab den 50er Jahren ermöglichte die Autobahn die Massenmotorisierung und trug zum Industrie- und Freizeitverkehr bei. Hakenkreuze und NS-Symbole wurden entfernt, doch manche Brückenreste und ungenutzte Trassen erinnern noch daran. Besonders sichtbar war lange die alte Betonfahrbahn auf Polens Autobahn 18 oder bei Rzęsznica. Das nachhaltigste Erbe bleibt der Mythos der Reichsautobahn. Eine propagandistische Legende, die bis heute nachwirkt.